Ja, wir wollen heute die Waffenrüstung anschauen. Was ist die Waffenrüstung? Wir schlagen dazu den Bibeltext auf, und zwar aus Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis Vers 20. Da heißt es: Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt die feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig Geheimnisse des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin, in Ketten, dass ich im Freimut davon rede, wie ich es muss. Soweit der Bibeltext. Ja, die Waffenrüstung, und zum Schluss haben wir gelesen: Betet auch für uns. Und das haben wir eben schon getan, ne? Ich danke dir, Stefan, ja, dass du auch oder für mich gebetet hast. Wie können wir jetzt die Botschaft von Jesus Christus weitergeben, ne? Ich weiß, wenn man sich hier vorbereitet, auch als Prediger, ist man manchmal ziemlich in Spannungen. Am Freitag habe ich fast nichts zu Papier bekommen. Samstag, gestern Morgen eigentlich auch nicht, ja. Da brauchen wir Unterstützung, ja. Also das, was ihr jetzt hört, das ist jetzt abhängig von euch, ja. Wollen wir zum Text kommen? Was sagt uns jetzt hier der Epheserbrief? Vielleicht zuerst noch mal ein bisschen zum Hintergrund. Der Epheserbrief ist zwischen den Jahren 60 bis 64 nach Christus vom Apostel Paulus geschrieben worden. Wahrscheinlich aus Rom, als er in der Gefangenschaft war, oder als Paulus Hausarrest hatte. Er war jetzt nicht so direkt in der Zelle, aber er war im Haus, konnte nicht raus. Aber das war auch ein Segen für uns bis heute, denn dadurch haben wir viele Briefe, dadurch hatte er Zeit, seine Gedanken in Worte zu fassen, die bis heute aufgeschrieben sind. Also Paulus schreibt diesen Epheserbrief aus Rom an die Epheser, an die Gläubigen in Ephesus. Welche Begegnung hatte Paulus mit den Ephesern gehabt, bevor er das schreibt? In der Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 18 bis 21, sehen wir, dass er auf der zweiten Missionsreise, auf dem Rückweg der zweiten Missionsreise, kurz in Ephesus blieb, kurz in Ephesus war. Bevor er nach Ephesus kam, hatte er Aquila und Priscilla in Korinth kennengelernt. Und dann hat er dieses Ehepaar mitgenommen über das Meer von Griechenland nach Ephesus, was ja Türkei ist heute. Und dann in Ephesus hat er dieses Ehepaar dort, sind sie dort geblieben. Und Paulus ist weitergereist, weil er noch woanders hin wollte. Dann bei seinem zweiten Besuch, während der dritten Missionsreise, das steht in Apostelgeschichte 19, war Paulus ganze 2 Jahre in Ephesus. Dort lehrte Paulus 2 Jahre lang das Wort Gottes. Er predigte den Juden in der Synagoge und auch viele Heiden bekehrten sich. Und was ereignete sich in diesen 2 Jahren? Viele verbrannten ihre Zauberbücher. Die jetzt zum Glauben kamen, erkannten, dass dieser heidnische Götzendienst zur Diana von Ephesus, dass das falsch war und legten das beiseite und verbrannten es. Und was geschah daraufhin? Ein Aufruhr. Die Geschäftsleute witterten eine Riesengefahr. Die Christen nehmen unser Geschäft weg. Jetzt kauft uns keiner mehr die silbernen und goldenen Tempel. Ja, was ein Fiasko, ja. Ein wirtschaftliches Problem, ja. Und es ging so weit, dass Paulus die Stadt verlassen musste. Es war dieser Tempelkult der Diana, der wurde wohl gestört, ja. Und dann reiste Paulus weiter und am Ende seiner dritten Missionsreise, dann auf dem Rückweg, wollte er nochmal kurz nach Ephesus, beziehungsweise er ging dann nicht nach Ephesus, weil es da für ihn zu gefährlich war, sondern nach Milet, einen Nachbarort. Und dort rief er dann die Ältesten von Ephesus, kommt zu mir. Genau, und in Milet unterrichtete er nochmal die Ältesten von Ephesus und gab ihnen Mut und Kraft für ihren Dienst, bevor er dann weiterreiste. So viel zum Hintergrund von dem Epheserbrief. Und wie heißt es jetzt hier in Vers 11? Was sagt Paulus hier? Zieht an die Waffenrüstung. Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Also wirklich, hier wird man schon beschossen, ja? Habt ihr gesehen, wie gefährlich das ist, dass man hier mit Pfeilen beschossen wird? Aber jetzt versteht ihr, warum in Vers 13 heißt, deshalb ergreift die Waffenrüstung, Gott, damit ihr bestehen könnt. Warum brauchen wir eine Waffenrüstung? Oder anders gefragt, wann brauchen wir eine Waffenrüstung? Im Frieden oder im Krieg? Also ihr seht noch alle sehr relaxed aus. Ja? Im Normalfall zieht man eine Waffenrüstung an, wenn tatsächlich Gefahr droht. Wenn man sich sicher fühlt, alles friedlich ist, dann denkt man nicht an eine Rüstung, oder? Habt ihr heute damit gerechnet, dass ihr hier im Gottesdienst beschossen werdet? Ja, wenn ihr das geahnt hättet, dann wärt ihr besser zu Hause geblieben, oder? Also gut, wenn es jetzt so gefährlich ist, dann gehen wir. Amen. Aber was sagt Paulus in diesem Text? Sollen wir die Flucht ergreifen? Nein. Er sagt uns, dass wir unsere Rüstung dem Schutz, dass wir unsere Rüstung anziehen sollen, einen Schutzanzug anziehen sollen. Ja, bevor wir jetzt nun unsere richtige Rüstung anziehen, müssen wir wissen, wer unser Feind ist, damit die Rüstung vor seinen Angriffen uns auch wirklich schützt. In Vers 12 heißt es, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Den Herren der Welt, die gemeinsam mit den bösen Geistern herrschen. Es ist also ein Kampf auf geistlicher Ebene. Aber dieser Kampf wird ausgeführt durch Menschen, die mit dem Einfluss von Satan regieren. Dieser Fürst dieser Welt ist Satan, der regiert. Aber dennoch dürfen wir wissen, dass Jesus Christus, unser Herr, noch darüber steht. In Johannes 14, Vers 30, da heißt es, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, er hat keine Macht. Ja. Also, das sagt er Jesus voraus, es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat davon gesprochen. Ja. In Epheser 1, Vers 20 und 21, da heißt es, mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Aber alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also die Herrschaft Jesus Christus ist trotzdem noch oben drüber. Der Feind regiert zwar auch, er ist Fürst dieser Welt, aber oben drüber ist immer noch Jesus. Aber wir sollten wissen, dass die Macht Satans begrenzt ist. Jesus steht über ihn. Aber Jesus möchte auch die erlösten Gläubigen ausrüsten, dass auch sie gegen Satan bestehen können. Solange wir als Gläubige von Jesus Christus noch nicht evakuiert wurden, haben wir unseren Kampf auf dieser Welt auszuführen. Aber er gibt uns die nötige Ausrüstung und wappnet uns. Nun ist die Frage, ziehen wir die Ausrüstung an? Ja, diese Frage ist wichtiger denn je. Ja, also wenn wir das lesen im Fässerbrief, da heißt es zweimal, oder im Vers 11, zieht an die Waffenrüstung, also es ist eine Aufforderung, und dann, deshalb ergreift die Waffenrüstung. Also zweimal steht hier im Text, nehmt das an. Also wir als Gläubiger müssen noch etwas selber tun, ja? Uns mit der Waffenrüstung ausrüsten. Ja? Wir kriegen die von Gott, wir haben die, aber wir müssen sie anziehen und nutzen. In den letzten 30 Jahren lebten wir hier im Osten überwiegend friedlich im Vergleich zu anderen Ländern in dieser Welt. Ja. In der BRD gab es 70 Jahre lang keinen Krieg. Gut, hier gab es auch keinen Krieg. Ja. Ja, aber es wurde im Westen auch sehr viel Wohlstand angehäuft in diesen Jahren, wie es kaum eine andere Generation erlebt hat als die unsere. Auch die Gemeinden wurden in Frieden gelassen. Gab es wirklich nennenswerte Verfolgungen? Nein, eigentlich nicht. Gut, man wurde vielleicht ausgelacht. Oder aber benachteiligt auch kaum, ja, oder? Aber hier die Gemeinde in Ephesus erlebte das allerdings anders. Es gab erhebliche Unruhen. Ja, so Apostelgeschichte 19 könntet ihr ja nochmal zu Hause nachlesen, wie das jetzt genau war da mit dem Aufstand von Demetrius. Die Gläubigen in Ephesus wussten genau, von was Paulus hier in seinem Brief sprach. Diese Gläubige hatten wirklich reale Angriffe erlebt. Wir Gläubige, besonders aus dem Westen, hatten eine wirklich lange Zeit des Friedens, des Wohlstandes und der Glaubensfreiheit. Ich habe den Eindruck, dass wir verlernt haben, gerüstet zu sein. Eine Waffenrüstung zieht man nur an, wenn man sich der Gefahr bewusst ist, dass wir angegriffen werden können. Auch wenn wir in den letzten Jahrzehnten unsere Regierung sehr viel auch gute Gesetze erlassen hat und die Schwachen in unserer Gesellschaft geschützt wurden, ist das eine Sache, für die wir dem Herrn auch dankbar sein können. Aber es ist keine Garantie, dass dies immer so bleibt. Wir können auf der anderen Seite auch sehr wohl erkennen, dass andere böse, ja sogar satanische Kräfte auch in unserer Regierung am Wirken sind, so wie es Martin vorhin auch schon angedeutet hat. Ja. Man muss nicht lange zurückblicken. In unserer letzten, in der oder jetzigen CDU-regierten Regierung, ja, wurde die Homo-Ehe eingeführt, wurde ein drittes Geschlecht erfunden. Das ist nur so ein paar Spitzen der eines widergöttlichen Entwicklung in unserem Land. Was gegen Gottes Wort spricht, da merkt man, dass auch hier schlimme Sachen am Werk sind. Ein Bruder, den ich früher sehr geschätzt hatte, hatte noch jetzt im Mai in seinem Rundbrief Folgendes geschrieben zum Thema Verschwörungstheorien und sich darüber ausgelassen. Er schrieb da, man entwickelt ein überzogenes Grundmisstrauen gegen die da oben, Politiker, Wirtschaftslenker, Oligarchen etc. Und dann noch weiter, man unterstellt denen da oben böse Motive und Absichten. Da frage ich mich, sind das Unterstellungen? Ist nicht das Böse absolut erkennbar? Dass wir gegenwärtig hier bei vielen Politikern, wie wir bei vielen Politikern sehen, wie wir angelogen und betrogen werden? Und müssen wir nicht von der Bibel her damit rechnen, dass dies so geschehen wird? Wie kann dieser Bruder unser Politikern einfach so einen Blankoscheck ausstellen und vertrauen, dass so wie es in den letzten Jahren alles schön und gut war, das immer so weitergehen wird? Welche gottlosen Gesetze werden denn gerade gegenwärtig verabschiedet? Ja? Ist es nicht naheliegend, dass dies nicht das Wohl des Volkes wollen, sondern nur ihre eigene Haut retten wollen? Die Corona-Pandemie, so würde ich das bezeichnen, wird gebraucht, um abzulenken von dem Versagen der Politik. Nun kann der wirtschaftliche Ruin einen Virus das alles in die Schuhe schieben. Geniale Ablenkung. Deswegen darf die Pandemie auch nicht enden. Sonst müsste die ganze Regierung abdanken. Jemand anders schrieb dazu, es gibt kein Zurück mehr. Das Überleben aller politischen und medialen Akteure hängt von der Existenz dieser Pandemie ab. Ohne Pandemie kann die gesamte Staatsapparat nur noch zurücktreten. Gibt es keine Pandemie, gibt es auch kein Vertrauen mehr in irgendeine Institution dieses Staates. Ein gesellschaftlicher Super-GAU. Und darum geht es die Pandemie. Sie wird gebraucht, allein schon, um die immensen Schäden zu rechtfertigen, die durch die Maßnahmen gegen die Pandemie entstanden sind. Ein Rückzieher ist unmöglich und es ist egal, welcher weitere Schaden durch die Aufrechterhaltung der Pandemie noch entstehen wird. Hier wird nämlich nicht die Bevölkerung vor einer Krankheit geschützt, hier schützt sich eine Regierung vor den Konsequenzen der eigenen Fehler auf Kosten der Bevölkerung. Soweit das Zitat von einem André Bauer. Ja. Also was lernen wir? Wir müssen auf der Hut sein. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. In 2. Thessalonicher 2, Vers 7 heißt es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es aufhält, hinweggetan werden. Also hier ein Hinweis auf eine baldige Entrückung. Ja? Wer hält das auf, dass das Böse sich noch voll und ganz entfaltet? Das ist die Gemeinde. Das seid ihr, die ihr hier gegenwärtig sitzt. Die Gläubigen, die den Heiligen Geist haben, halten noch den Bösen im Zaum. Noch etwas zurück. Und trotzdem merken wir schon, wie der Löwe brüllt. Ja?
Ja.
Vers 7. 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Ja. Also wenn wir das wissen, dann möchte ich uns fragen, haben wir die Waffenrüstung Gottes angezogen? Sind wir auf diesen Gegenwind, der uns umgibt, vorbereitet? Im Moment lässt Gott uns noch hier in diesem Gegenwind stehen. Und was ist unser Auftrag hier als Kämpfer?
Das Feld behalten.
Das Feld behalten, dem Bösen widerstehen. Widerstand. In 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9 heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Widersteht fest im Glauben. Oder auch in Jakobus 4, Vers 6, doch Gott gibt größere Gnade, darum heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und dann Vers 7 in Jakobus 4, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Richtig. Widerstand gegen das Böse hat nichts mit Rebellion zu tun. Hat nichts mit Rebellion zu tun, sondern mit Gehorsam zu Gott. In der Corona-Krise haben wir gesehen, wie böswillig der Widersacher ganze Nationen verängstigt, die Menschen versklavt und durch die Impfung die Menschen vernichten will. Deswegen heißt es, wir werden hier aufgefordert, umgürtet mit dem Gürtel der Wahrheit. Wie wir hier sehen, der Gürtel, das Ganze ist der Gürtel der Wahrheit. Und die Soldaten hatten hier noch so einen metallenen Schutz davor. Also hier, damit das Gefährdeste geschützt ist. Das bezeichnet die Bibel als Gürtel der Wahrheit. Vom Hintergrund wissen wir, wenn ein Soldat, so ein römischer Soldat, so ein Legionär, an den hier der Paulus dachte, seine Waffenrüstung anzog, dann nahm er, war es wichtig, zuerst den Gürtel anzulegen. Das war das Wichtigste, damit alles zusammengehalten wird. Ja, ohne Gürtel rutscht alles runter, ja. Da hat er keinen Schutz mehr. Ja. Der Gürtel bereitete einen Soldaten auf den Kampf vor. Mit dem Gürtel wurde das Gewand festgezurrt, sodass es während des Kampfes nicht im Weg war. Ja. Und so sehen wir hier diesen Aufruf, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, ist ein Aufruf dazu, vorbereitet zu sein. Christen müssen immer bereit sein, sich gegen die Mächte der Finsternis zu verteidigen und sich nicht von ihnen überraschen zu lassen. In Psalm 15, Vers 2 heißt es zum Beispiel, wer untadelig lebt und Recht tut und redet die Wahrheit von Herzen. Oder Psalm 25, Vers 5, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich auf dich. Oder noch auch im Psalm 26, Vers 3. Denn deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Es geht also nicht nur um die Frage, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Das ist auch richtig, auf jeden Fall. Punkt. Jesus ist die Wahrheit. Aber wenn hier im Psalm auch gesprochen wird, wandle in deiner Wahrheit, das hat etwas mit unserem Leben zu tun. Als Christ werden wir das, was Johannes 14, Vers 6 heißt, wird, also jeder wiedergeborene Christ wird das nicht bestreiten, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber es heißt hier auch, wenn wir das wissen, sollen wir auch in der Wahrheit leben. Was heißt denn das? Also es geht doch auch im Leben eines Christens um die Wahrheit im Alltäglichen. Wenn ich mich auf die Lügen gottloser Menschen einlasse, dann wandle ich nicht in der Wahrheit. Ein Arzt ein gläubiger Arzt oder ein Apotheker, der sich nicht die Mühe macht, um genau zu untersuchen, was zum Beispiel in so einem Impfstoff drinnen ist und welche Auswirkungen sie hat, dann muss ich sagen, der handelt nicht im Gebot Gottes. Wandelt er in der Wahrheit? Ein Lehrer, der seine Schüler zum Maskentragen zwingt, wandelt auch nicht in der Wahrheit, sondern gibt dem Irrglauben Raum, als ob die Maske einen mit dem größeren Maschen einen kleinen Virus abhalten könnte. Ja. Legen wir die Lüge ab. Im Psalm 40, Vers 11 heißt es, deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor dir, großen Gemeinde. Was heißt das, Gottes Wahrheit zu reden? Was bedeutet das für uns, wenn wir von Gott reden? In Römer 1, da wird beschrieben, dass Gericht kommt, dass Gott die Welt dahin gibt. Erleben wir das nicht ständig? Ja? Wie heißt es in Römer 1? In Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbare Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus den Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für die Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie in ihren Begierden ihres Herzens dahingegeben, in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrten und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt der Schöpfung, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und darum hat sie Gott dahin gegeben. Merken wir das? Also das bedeutet, das ist auch ein Zeichen von der Wahrheit, dass wir die Leute aufklären, dass wir irgendwie inzwischen schon an einen Punkt gekommen sind, wo Gott den Menschen den freien Lauf lässt. Ihr habt so lange Zeit gehabt, mich anzunehmen, mit so viel Liebe und Güte haben wir hier in Deutschland von Gott erfahren in den letzten Jahrzehnten. Und ihr verachtet mich, ihr verleugnet mich, ihr meint, ihr könnt alles selber machen. Dann macht doch alles selber. Und was dabei rauskommt, das sehen wir. Wir können die Welt retten. Wir können uns den Kampf mit einem Virus aufnehmen. Wir können das Klima verändern. Ist das nicht alles größenwahnsinnig, was viele hier vorhaben? Also für mich war das hier so deutlich, als wir Ostern letztes Jahr 2020, ja, als wir das erlebten, dass weltweit zum ersten Mal in der Geschichte in ganz vielen Ländern Gottesdienste verboten wurden. Und gleichzeitig kam im deutschen Fernsehen Bill Gates in der Tagesschau oder Tagesthemen und sprach über die Erlösung. Wir impfen euch alle 7 Milliarden Menschen. Der Glaube an das menschliche Können ohne Gott führt gerade in den Weg des Verderbens. Wer im Kampf steht, muss wissen, was die Wahrheit ist. Sonst lebt er sehr gefährlich. Denn ich muss unterscheiden können, wer Freund und wer Feind ist. Das ist überlebensnotwendig im Kampf. Wenn ich im Krieg getäuscht werde von einem verkleideten Feind, dem ich vertraue, dann kann das meinen Tod bedeuten. Im Krieg sind deswegen Spione besonders gefährliche Personen. Und die Staaten, die einen Spion erkennen, die gehen besonders hart mit den Spionen um. Ja? Die werden meistens gehängt oder hier jetzt nicht mehr, aber gefangen genommen. Ja? Man erkennt sie nicht sofort. Aber sie haben üble Absichten. Spione suchen nach Schwachstellen und geben diese Informationen weiter, damit der Feind sie besiegen kann. Ja? Ich glaube, dass in unserer westlichen Welt die größte Bedrohung der Christen ist, dass wir aufgehört haben, damit zu rechnen, dass der Teufel durchaus sehr real und ist und uns vernichten will. Natürlich sehen wir auch in Römer 8, Vers 38, dass uns keine Gewalten von der Liebe Gottes trennen kann. Aber dennoch kann der Feind unseren Dienst und uns selbst unbrauchbar machen. Und als einzelner Christ hast du kaum Überlebenschancen in dieser Welt. Diese ganzen Maßnahmen zielen darauf ab, dass die Christen auseinandergetrieben werden. So sehen wir, was in unserer Welt vor sich geht, ist absolut teuflisch. Es ist verführerisch. Gesundheit als Vorwand zu nehmen, um die Menschen zu versklaven, ist schon ein sehr genialer Schachzug des Feindes Gottes. Und wir können sehen, dass viele Gemeinden dadurch kaltgestellt wurden. Theodor Fontane sagte mal, der Schriftsteller von 1819 bis 1889, der Grund, warum Menschen zum Schweigen gebracht werden, ist nicht, weil sie lügen, sondern weil sie die Wahrheit reden. Wenn Menschen lügen, können ihre eigenen Worte gegen sie angewendet werden. Doch wenn sie die Wahrheit sagen, gibt es kein anderes Gegenmittel als die Gewalt. Wie reagieren wir? Ja, gegen wen kämpfen wir? Wer ist der Feind? Ja, ich möchte zum Schluss uns nochmal die Verse aus Römer 8 vorlesen. Die nächste Woche werde ich das hier fortsetzen mit der Waffenrüstung, ist noch nicht fertig. Ja. Aber ich möchte uns wirklich, dass das hängen bleibt. Wir sollen uns auch, und die Waffenrüstung ist eben, dass wir uns auch mit der Wahrheit beschäftigen. Ja. Und ohne Grund ist der Gürtel der Wahrheit das, was wir als erstes anlegen sollen. Aber wenn wir das tun, wenn wir uns wirklich auf Gott verlassen und immer wieder vor ihm prüfen, ja, dann möchte ich dir auch diese Trostworte noch mitgeben, oder dass es wirklich heißt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, das wünsche ich uns, dass wir das als Wort mitnehmen können. Wir müssen bewusst sein, es gibt den Feind, den Teufel. Ja. Wir brauchen, wenn der Löwe brüllt, gibt es zwei Reaktionen. Oder entweder die einen gehen da vorbei, ach, es gibt keinen Löwen, ach, ist ja alles schön und gut, ja, wozu haben wir Angst, ja. Tagträumer, ja, und dann beißt er zu und dann hat er sich, ja. Das ist, so kommen ja manchmal manche Christen vor, ja? die so rumgehen. Aber wir sollen auch nicht sehen, da, ein Löwe, ein Löwe, ein Löwe, ein Löwe. Ja? Wer hat das gesagt, Stefan? Wir müssen aufpassen, dass wir uns von diesem Negativen, von dem Fauchen nicht zu viel Angst machen lassen. Ja? Dass wir dann immer wieder auf Jesus gucken. Dass wir wissen, ich weiß, du bist da und du willst was. Aber ich habe die Waffenrüstung an und deswegen kannst du mich. Lass uns diesen Blick behalten. Dass wir wissen, jawohl, wir stehen in einem Kampf, aber wir haben auch die Ausrüstung. Dass wir diese Ausrüstung anlegen und gewappnet sind von beiden Seiten. Eine Oberflächlichkeit ist gefährlicher, aber auch eine Fiktion auf das Böse. Ja? Wir sollen es wahrnehmen, aber wir sollen auch wissen, Jesus ist bei uns. Er beschützt uns und er rüstet uns aus. Amen.